Radio 1 mit Katja Weber.
Ja, und die sagt ein herzliches Willkommen den Gästen hier vor Ort. Der eine Gast setzt sich auch gerade in der Galerie Capitis in Berlin-Mitte und natürlich am Radio. Und ich habe ja gerade hier schon eingepeitscht und habe gesagt, seid mal laut, damit die Leute am Radio hören, dass ihr viele seid. Und das müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie uns am Radio hören, jetzt über zwei Stockwerke, denn das ist ein ziemlich labyrinthisches, kafkaeskes Gebäude. Wir sind in dem größten verfügbaren Raum darin. Das hier ist eine Radio 1 Abendstrecke mit Gesprächen und Musik, kennen Sie so in etwa, aber eben doch ein bisschen anders als sonst. Wir wollen über ein stets beliebtes Thema reden, Männer und Frauen, und vor allen Dingen Ihnen ein just erschienenes Buch vorstellen. Männerspagat, wenn Sie Dienstag früh Stefan Rupp und Christopher Zone gehört haben, dann haben Sie auch den Autor gehört. Hajo Schumacher hat über sein neues Buch gesprochen. Sie kennen ihn in diversen Rollen, über einige andere wollen wir heute reden. Sie kennen ihn vielleicht als Journalist, als Autor, als Moderator, natürlich vor allem als Freitagskommentator auf Radio 1, will ich hoffen. Und in dem Buch macht er sich auf die Socken oder beschreibt, wie er sich da drauf gemacht hat und auf die Suche nach ganz anderen Rollen und Modellen für sich selbst. Dazu will ich ihn gleich befragen, dann wird es auch noch eine Lesung geben. Sie können sich aber auch freuen auf Texte, auf Auftritte von Jenny Zöker, die ist schon da, auch ein herzliches Willkommen. Und Florian Schröder, der wird noch kommen. Und in der zweiten Stunde dann eine Diskussionsrunde mit all den eben genannten illustren Persönlichkeiten. Die Familienministerin Franziska Giffey wird auch noch dazu kommen und wir grooven uns erstmal ein mit ein bisschen Musik. Alter weißer Mann, Paul Weller war das. Ich weiß nicht, ob Sie es hier in der Galerie hören konnten. Die Leute am Radio zumindest haben es gehört. Wir lesen gerade viel über alte weiße Männer. Das sind gemeinhin solche, die über Frauen sagen, grab them by the pussy. Vielleicht kennen Sie auch alte weiße Männer, die Sie sogar eigentlich ganz in Ordnung finden. Vielleicht stammen Sie von solchen auch ab. Womöglich sind Sie sogar selbst nicht mehr der Jüngste zu dem Mann. Das ist bei unserer demografischen Entwicklung und der Verteilung der Geschlechter gar nicht so unwahrscheinlich, dass das der Fall ist. Hajo Schumacher aber ist kein alter weißer Mann. Er bezeichnet sich in seinem neuen Buch Männerspagat in der dritten Person fürnehm als mittelalten weißen Mann. Also begrüßen Sie selbigen doch jetzt nochmal richtig feste. Hajo Schumacher. Also Männerspagat, das beschreibt einen ausgedehnten Selbstfindungstrip. Wer bin ich? Was macht mich aus als Mann? Vielleicht aber auch noch irgendwie ganz anders. Woher kam denn überhaupt die Verunsicherung oder vielleicht auch Unzufriedenheit, aus der diese Fragen so rausgewachsen sind?
Das war ganz, also es hatte ganz, so ganz viele Ansätze, aber ich glaube, der zentrale Punkt war tatsächlich eine Beziehungskrise mit der Frau, die hier zu meiner rechten Seite sitzt. Ich würde mal sagen, so auf der Hälfte der Strecke unserer 25 Ehejahre haben wir festgestellt, verdammt nochmal, wir spielen eigentlich unsere Eltern nach. Mhm. Natürlich waren wir alle schon so ein bisschen feministisiert, aber eher theoretisch. In der Praxis war ich der Ernährer und Versorger und durchaus wider Willen ist Susanne zu Hause geblieben und hat dann auch das, was ich jetzt mal so als Mütterdepression nennen würde, erlitten. Das führte dann zu diesen unterschwelligen Geschichten, weil ich habe diesen Versorgerfimmel so zu Hause von meinen Eltern, von meinem Vater mitgekriegt. So
sind Sie dafür nicht zu jung?
Nee. Meine Eltern waren beide Weltkriegsteilnehmer. Also ich war so, die waren schon 40, als ich schlüpfte. Und mein Vater hat tatsächlich, ging da fest davon aus, eine Frau geht nicht arbeiten. Ein Mann ernährt seine Familie alleine. Und zwar gar nicht als Unterdrückungsmechanismus, sondern vielmehr als, ich kann mir das leisten, dass meine Frau zu Hause sitzt und sich hübsch macht und die Schnittchen, wenn ich nach Hause komme. Klingt heute fürchterlich, aber so bin ich groß geworden. Und ich habe festgestellt, in unserer Beziehung, dieser Versorgerfimmel, den habe ich einfach mitgenommen. Ja? Und dann war da immer so eine unterschwellige Aggression gegen meine Frau. So, ich komme hier bis 11, muss lange arbeiten und du...
Und dann steht hier das Geschirr noch.
So, ne, der Klassiker. Und das ist dann so diese passive Aggression, die sich so in alle Lebensbereiche rein... Und da kam dann auch das ein oder andere zurück. Ja, ne, du musst ja auch immer... Und dann hat man diese wunderbaren Schleifen, in denen kann man sich ja 20 Ehejahre befassen. Und da Sie, wollten wir raus.
Und Sie sind raus und unternehmen echt eine ganze Menge und schrecken auch vor tantrischen Männerseminaren nicht zurück,
ja, war großartig.
Wie ich gelernt habe.
Ja.
Das beschreiben Sie auch sehr herzzerreißend, auch lustig. Ich kenne Sie jetzt nicht so gut, aber ich würde vermuten, dass Sie vor ein paar Jahren über solche Angebote und Männer, die solche Angebote wahrnehmen, ja, ich sag mal, sich gewundert hätten oder vielleicht auch den anderen einen oder anderen Witz gemacht hätten.
Ich hätte die total niedergemacht. Ich hätte gesagt, was seid ihr denn für Esotuppen?
Aber wieso haben Sie es
dann
trotzdem gemacht? Was haben Sie da gesucht?
Was habe ich gesucht? Ich glaube, ich habe mich gesucht. Also eines der Klischees, die aber durchaus stimmen, ist auch durch allerlei Studien belegt. Männer, also beziehungsweise Jungs, lernen schon relativ früh ihre Gefühle einzukapseln. Mhm. Ne? Kann man jetzt ganz lange drüber reden, ist auch egal. Aber dieses Leben im Außen ist dann wiederum so eine Folge, ne? Dieser Pavianfelsen. Also ein Mann kommt irgendwo rein, in ein Büro, in eine Konferenz, in eine Kneipe, checkt erstmal, wo sind die anderen Paviane, wer sitzt oben, wer sitzt unten. Und ne, mein Grill, meine Yacht, mein Pferd, mein Gin-Tasting-Seminar, mein Sky-Abo für Champions League, alles immer im Außen. Und das ist natürlich ein relativ großer Aufwand, den wir da betreiben, um den Blick nach innen einfach zu vermeiden.
Ist das das, was Sie, das Wort kommt vielfach vor, als toxische Männlichkeit beschreiben? Das, was giftig ist oder Sie vergiftet
da
hat?
Da sind wir auf jeden Fall schon ganz schön nah dran, weil wenn man diesen Pavianfelsen mal als Bild betrachtet, dann könnte man da einen Donald Trump oder vielleicht auch einen Markus Söder oder so sehr gut
Dobrindt nennen Sie im Buch. Dobrindt, da war ich dann ein bisschen überrascht, Dobrindt, ehrlich gesagt, in der Aufzählung.
Naja, aber das ist halt schon auch immer dieses Muckis zeigen. Und der Spruch, Merkel muss weg, richtet sich ja nicht nur gegen eine Politik und eine Richtung, sondern das heißt ja auch, diese Frau muss weg. Das ist ja ganz häufig auch so eine Unterströmung da drin. Das ist kein Plädoyer für eine ewige Kanzlerschaft von Frau Merkel, nur da sieht man diese toxische Männlichkeit. Und Chemnitz, Köthen und viele andere dieser Fälle, auch dazu gibt es eine ganze Menge sozialpsychologischer Studien, haben auch was mit einer enttäuschten Männlichkeit, mit einer verletzten Männlichkeit zu tun. Also nach der Wende.
Okay, jetzt schlagen Sie schon den riesengroßen Bogen.
Entschuldigung.
Das machen wir nachher mit Unterstützung der Bundesfamilienministerin, deren Job das am Ende ist. Ich habe mich beim Lesen manchmal gewundert, wie zwangsheteronormativ Sie wirklich drauf waren.
Ja,
also ein farbig lackierter Fingernagel, der auch noch als Zeichen einer Niederlage beim Kajakfahren herhalten musste, war wirklich so, als würde Ihnen die Geschlechtsangleichung angedroht oder als sollte mindestens der Fingernagel abgeschnitten werden.
Werte Kollegin.
Wo ich dachte, hallo, 2018, ich meine, man kann nicht.
Nein, es war 2015 in diesem Fall.
Auch 2015 war es schwierig, in Neukölln irgendwie unter 10 jungen Männern einen zu finden, der die Nägel nicht lackiert hatte.
Falschen Gegenden der Stadt gehst, dann kann es dir auch in Neukölln passieren, dass du mit lackierten Fingernägeln was aufs Maul kriegst. Ja? Also es ist nicht so, dass diese heteronormativen Geschichten jetzt nur meine sind. Ein riesengroßer weißer Elefant, der so im Raum steht, ist ja alles das, was mit Migration, Integration und Sexualität zu tun hat. Ne? Also junge Menschen aus anderen Ländern kommen hierher und kriegen Deutschkurse, müssen die Bundesländer aufsagen und die Nationalhymne singen. Aber
und
was
jetzt soll ich mir auch noch die Fingernägel lackieren, denkt dann der weiße ältere Herr?
Nein, das hat nichts mit Fingernägeln zu tun, aber die sind natürlich massiv verunsichert, wenn die hier sind. Aber keiner kümmert sich um dieses riesige Problem von heteronormativen Geschichten, die ich zu Hause gelernt habe, wenn Mädchen ab Alter 10 verschleiert werden und sowas. Also das Heteronormative ist, glaube ich, präsenter, als wir glauben.
Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich gern Susanne Schumacher mit reinholen, die schon vielfach genannte. Sie wird genannt oder sie werden genannt im Buch die kluge, schöne, geduldige Frau, die, wir haben es eben gehört, ein Vierteljahrhundert mit mir aushält. Und Sie gehen ein ganzes Stück mit auf diesem Selbstfindungstrip. Sie diskutieren und Sie beraten. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, wie ist das, wenn man so dabei ist, wie der Mann sich in seine Einzelteile zerlegt und guckt, was er davon behalten und am Ende wieder zusammenbauen möchte.
Ja, das ist doch schrecklich, oder? Nein, Quatsch. Also, das ist ja keine Sache, die man irgendwie, die er alleine macht, sondern wir machen die ja zusammen. Also, das ist, glaube ich, auch der Reiz und die, das, was eine Beziehung eben auch ausmachen kann, dass man gegenseitig kämpft auf allen möglichen Schlachtfeldern, aber am Ende feststellt, hey, ich habe da jemanden an meiner Seite und den habe ich schon ganz schön lange an meiner Seite und wir sind jetzt nicht mehr irgendwie Mann und Frau, sondern wir sind Gefährten. Wir haben Schlachten geschlagen und ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Also ich habe noch mal spät studiert oder so, das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich mit diesem Mann verheiratet gewesen wäre oder bin, nie gemacht. Also insofern ist das auch meine Entwicklung, wenn Sie so wollen, wenn auch auf vielleicht in anderen Wegen. Aber
haben Sie hier und da mal gedacht, hör mal zu, Freundchen, jetzt ist auch mal gut?
Nee, habe ich nicht.
Doch, hast du bestimmt.
Nee, habe ich nicht, weil ja immer, wenn er wiederkommt, hat er ja wieder irgendwas Neues mitgebracht. Also ich bin immer eher so, ich warte immer und warte und staune, was er mir dann wieder mitbringt. Und davon profitiere ich auch. Und außerdem gehe ich ja auch raus. Es ist ja nicht so, dass er nur diese Workshops macht, sondern ich gehe ja auch in Workshops. Also insofern, okay. Alles gut.
Auf gleich Gleichstand. Was denken Sie denn vielleicht beide? Wer liest Ihr Buch, wenn ich das mal als Ihr gemeinsames Buch adressieren kann? Sind das Männer, sind das Frauen oder sind das, wie Sie, die Frauen von Männern?
Ich glaube, es sind erstmal die Frauen oder Frauen, die, ich glaube, Frauen lesen sowieso mehr und die legen das dann hoffentlich ihrem Mann mal so an den Bett, ans Bett und sagen, Schatzi, lies doch auch mal. Das ist ganz toll.
Gehen Sie d'accord, Hajo?
Frank Plassberg hat gerade eine kurze Laudatio auf dieses Buch gehalten und hat gesagt, mein Schumacher, jetzt schon wieder so eine Kapitulationsschrift. Ne? Also dieses Gefühl so, oh, du unterwirfst dich jetzt dem Feminat. Totaler Unsinn. Meine größte Sorge ist... Ja, genau, ich korrigiere, jetzt ruft er auch dazwischen. Ja, ich war ja noch nicht fertig. Ja.
Aber, da sollte ein Aber kommen.
Es sollte ein Aber kommen, wovor ich... Was ich ein bisschen befürchte, ist, dass wir die ohnehin schon auf dem Weg sind, vielleicht noch ein bisschen bestätigen. Aber ich würde es halt auch Thilo Sarrazin mal aufs Kopfkissen legen, weil ich glaube, der braucht immer 300 Seiten, um nur einen ganz kurzen Satz auszusprechen, den er aber nicht über die Lippen kriegt. Dieser Satz heißt, ich habe Angst. Ja? Das muss er einfach nur mal sich trauen zu sagen. Dann muss er nicht so viele Statistiken zusammenklamüsern. Und es wäre ihm, glaube ich, ganz viel geholfen.
Und das fand ich großartig an Ihrem Buch, mit welcher Offenheit Sie sich, also in kurz im Grunde zum Obst machen, die Hose runterlassen, ihre Ängste rausholen und das immer tatsächlich ohne in so ein exhibitionistisches Fahrwasser zu kommen. Das war zeitweise meine Befürchtung und dachte, jetzt erzähl mir nicht zu viel, ich muss nicht alles wissen. Danke für die Bilder bis hier, aber es war schön, dass ich nicht wirklich dann auch noch die letzte Wendung mitmachen musste. Vielen Dank für die Offenheit und für das Gespräch bis hier. Sie sind jetzt, hoffe ich zumindest, ordentlich heiß, daraus was zu hören. Werden Sie auch gleich tun. Ich sage Ihnen schon mal, wenn Sie denken, ich möchte dieses Buch mir wünschen zum anstehenden Weihnachtsfeste. Es ist von Hajo Schumacher. Es heißt Männerspagat, ist soeben frisch erschienen. Wie wir mit Offenheit, wie eben gehört, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. Erschienen ist der Band bei Eichborn, kostet 20 Euro und ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Ihnen beiden.
Jo.
Ich habe Ihnen eingangs einen Auftritt von Jenny Zöker versprochen für den heutigen Abend. Jenny ist ähnlich wie Hajo Schumacher zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterwegs. In diversen Rollen als Autorin, als Filmkritikerin, als Sichterin auf der Berlinale und was weiß ich, was ich alles vergessen habe. Ich glaube, das meiste davon habe ich vergessen. Sie hatte aber anders als Hajo Schumacher weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart Probleme mit Feminismus. Und ich hoffe herzlich für Sie, dass Sie Ihre donnerstägliche Kolumne auf Radio 1 verfolgen. Sollten Sie es verpasst haben, holen Sie es nach. Heute war sie erst wieder dran. Und jetzt liest sie uns was vor. Wir freuen uns drauf.
Ich bin eine richtige Emanze, wollte ich noch mal sagen. Also das Wort Emanze fiel ja vorhin schon mal. Warum darf man nicht mehr Emanze sein? Ich finde Emanze noch cooler als... Aber gut, ich bin
okay,
auch...
begrüßen Sie die Emanze.
Genau. Genau, ja, Hajo, ich habe dein Buch ja gelesen und wollte sagen, ich möchte dir auch ein Kompliment aussprechen und Respekt für diese Ehrlichkeit oder für den Versuch dieser Ehrlichkeit, das weiß ich wirklich zu schätzen. Also ich empfinde da wirklich, dass du versuchst, ehrlich zu sein, ob das was nützt, darüber reden wir später. Aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Deswegen habe ich auch einen ehrlichen Text geschrieben, eine wahre Geschichte und nicht fiktional. Und der heißt, wie ich einmal in einen Täter-Opfer-Verwirrungsstrudel zu den Themen Sexism, Ageism, Lookism und soziale Ausgrenzung geriet und mit Hilfe von Waffeleis dennoch einigermaßen gut gelaunt blieb. Gender-Fettnäpfchen werden auch immer einladender. Neulich stolperte ich an einem sonnigen Nachmittag die Straße zur Eisdiele entlang, als mir ein Mann entgegenkam. Als Großstädterin erkannte ich schon von Weitem, dass es sich um den Typus König der Fischer handelte. Strenger Geruch, Pappkrone, keine Bleibe. Auf meiner Höhe blieb er stehen, schaute mich an und fragte, weißt du vielleicht, welchen Bus man zum Grunewald nehmen kann? Im Bruchteil einer Sekunde, schon als seine Frage noch gar nicht ganz verklungen war, wägte mein Gehirn ab, ob ich ihm antworten und dabei Gefahr laufen sollte, ihn nicht mehr loszuwerden, also auskunftsfreudig und Menschlichkeit walten lassen oder ihn besser urban ignorieren sollte. Ich entschied mich für Ersteres und holte tief aus einer anderen Richtung Luft, um ihm den Weg zum M29 zu weisen. Im gleichen Augenblick passierten uns drei langhaarige Mädchen Anfang 20 in Hotpants. Und bevor ich den Mund öffnen konnte, wandte sich der König der Fischer von mir ab und rief ihnen zu, oder wärst ihr das vielleicht, ihr Süßen? Ich fand mich in ein mikrosekündliches Wechselbad der Gefühle und Empörungen getaucht und schnappte vielleicht etwas zu schnell ein. Dann frag die doch, sagte ich, ging meines Wegs und drehte mich nicht mehr um. Rasch überkamen mich allerdings Zweifel. Wieso war ich so schnippisch? Hatte ich ihm nicht selbst vorurteilsbelastet um ein Haar die Antwort verweigert und kurz zuvor nach Befürchtung gewälzt, den Penner nicht mehr loszuwerden? Sollte ich mich nicht also freuen, dass er nun andere arme Säue bzw. Ferkel vollquatscht? Vor allem, wenn ich einerseits tendenziell von einem Mann genervt bin und mich nur erbarme, mit ihm zu sprechen. Wieso bin ich dann beleidigt, wenn er es vorzieht, jemand Jüngeres zu nerven? Brauche ich tatsächlich die heteronormativ motivierte Anerkennung irgendeines mindestens genauso betagten Penners? Und was wäre denn, wenn es sich um eine Königin der Fischerinnen gehandelt hätte, eine müffelnde Oma mit Pappkrone? Zu diesen Zweifeln gesellte sich eine weitere Überlegung, diesmal mütterlicher Art. Ich fragte mich, ob ich den Penner mit meiner Schnippigkeit nicht geradezu auf den Hals der wehrlosen Mädchen gehetzt hatte. Dieser netten, ironiefreien Emo-Generation-Y-Menschen, die ohnehin immer alle Fragen beantworten, weil sie einfach gut erzogen und uncool sind. Vielleicht waren die drei Mädchen ja auch noch schlimmer, Touristinnen, die teilweise nicht zu Unrecht denken, dass sämtliche Berliner streng riechen und Pappkronen tragen und die ihre prinzipielle Höflichkeit gegenüber Fremden mit der von Dieselabgasen unbelasteten Muttermilch in ihrem Heimatkaff aufgesogen haben. Inzwischen war ich an der Eisdiele und am Ende meiner Überlegungen angekommen. Auf Basis von Mango und Pistazie stellte ich fest, erstens, es ist ganz schön doof, wenn die eigene nur mühsam unterdrückte Diskriminierung gespiegelt und doppelt zurückgeworfen wird. Zweitens, so ein König der Fischer hat eine solide Hybris. Zumindest hat er noch Träume und spricht dafür junge Mädchen an. Vielleicht ist er auch einfach selbstbewusster als ich und ahnt in seinem Unterbewusstsein, dass meine Hilfsbereitschaft als bärbeißige Emanze nur vorgetäuscht war. Muss ich daran arbeiten? Und drittens, es wird auch im Alter nicht langweilig, Verhaltensforschung zu betreiben. Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, ich hab's langsam mal drauf und weiß alles. Pustekuchen.
Pustekuchen, vielen Dank.
Danke.
Avenidas y flores y mujeres, wie Jenny Zülker sie so empfindet, können wir sagen, in Abwandlung eines Berliner Themas.
Radio 1 mit Katja Weber.
Willkommen zurück zu unserer Sondersendung am Abend. Wir wollen Ihnen ein Buch vorstellen. Es heißt Männerspagat und genau darum geht's auch darin. Und der Untertitel verspricht sowas wie eine Anleitung, how to, wie wir mit Offenheit, macht der Autor so zwischen die Zähne, wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. Und es liest und korrigiert auch gegebenenfalls der Autor.
Ja,
Mario
der,
Schumacher, bitteschön.
Der Autor möchte sich erstmal untertänigst bei der Ministerin bedanken, dass sie bei uns ist. Ich würde Sie gerne, Frau Giffey, aussuchen lassen, welches Thema Sie interessiert. Ich habe ja verschiedene hier anzusprechen. Also wir könnten zum Beispiel über diesen Irrsinn reden, warum Männer immer irgendwie so den Dicken machen müssen, warum die immer angeben müssen. Das wäre eine Passage. Was Sie vielleicht auch interessiert, wie ist man so als Mann wie ich Mitte 50 journalistisch sozialisiert worden? Also was habe ich da für Stereotypen gekriegt? Warum ich Männer liebe, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und ich finde, drei sind schon mal ganz gut zur Auswahl, oder?
Also, was mich schon immer mal interessiert hat, ist, warum Männer immer so angeben müssen. Also
warum
ich nehme
Männer
das Erste.
So, ja, das ist ihretwegen. Das muss man einfach mal auch mal in dieser Offenheit sagen. Evolutionsbiologen haben ja festgestellt, Männer machen den ganzen Quatsch nur, um Weibchen zu beeindrucken. Ja. Ne? Pavianfelsen. Wer ist oben, der kriegt das tollste Weibchen. Die haben beide die tollsten Gene und das ist gut für den Stamm. Nur sind wir ja keine Paviane und wir Männer haben diese Angeberei immer noch. Kern dieser Angeberei ist ja fast immer der Archetyp des Experten. Also wenn man nichts wirklich kann, ja, dann muss man als Mann Experte für irgendwas sein. Also kaum ein Mann zum Beispiel, der nicht Fachmann ist für Bob Dylan, Bierbrauen, Poker, Vogelhäuschen, das perfekte Steak, Bartpflege, das Internet, Marathon, Garten, Computerspiel, Angeln, Auto und jetzt gerne Gin. Da ist sehr viel Sinnloses dabei, aber das ist völlig egal. Die männliche Gefühlsabwehr ist eine aufwendige, teure, sinnlose Angelegenheit. Und davon lebt eine gigantische Männerbespaßungsindustrie, die uns hilft beim Ablenken und Verdrängen. Wir nennen es Hobby, Leidenschaft oder baumarktartig mein Projekt, womit wir uns nun jede freie Minute zumüllen. Wir gefallen uns als Kenner geheimen Genusswissens. Wobei unter uns Gin schmeckt ganz häufig sehr ähnlich, nämlich nach Wacholder. Früher konnte man mit Freunden einfach so Bier trinken. Heute muss ich ewige Tastings über mich ergehen lassen, um herauszufinden, welches IPA oder welches Bitter aus welcher Kreuzberger Hinterhofbrauerei ich lieber mag. Herr, schmeiß Schultheiß vom Himmel. Warum nicken Frauen tatsächlich schweigend zu Sätzen wie "Ich erkläre dir das mit der Fermentierung noch mal ganz langsam, Schatzi"? Ob Rotwein, Kaffee, Olivenöl oder auch Marathon, es ist unglaublich, wie Männer Blogs und Fachzeitschriften auswendig lernen, weitaus akribischer als früher Vokabeln. Wer nicht fühlen will, muss büffeln oder rösten oder laufen. Die Grillbibel ist das erfolgreichste Männerbuch unserer Tage. Bei mir dienten Marathon und Triathlon jahrelang als Kompensation, aber auch zur Vermeidung, eben von Gefühlen. Ich hatte mir einen Leistungs- und Sportkosmos geschaffen, der kaum Zeit ließ für relevante Gespräche. Alles drehte sich um Zeiten, Pulsuhren, Material, Eiweiß, Verletzungen, also Nebensächlichkeiten. Heute weiß ich, viele Missverständnisse und Probleme eskalierten damals still, weil ich nie über irgendwas redete, sondern mich immer schweigend aufs Rennrad schwang. Ich dozierte über Trainingspläne und Carbonfelgen, aber nie über Ängste, Sorgen oder den Druck. Das Ziel war immer die Story vom Dranbleiben und Durchhalten weitertreiben, von Kampf und Tücke, von Mut und Genie. Mit unseren vielfältigen Ersatzheldentaten vermeiden wir Männer jeden Tag aufs Neue den Vorstoß zum Kern, dorthin, wo die wahren Schmerzen eingefroren sind. Da sind Schuld und Scham, Sehnsucht und Einsamkeit. Viel lieber kreisen wir um den inneren Misthaufen herum mit einem gigantischen Aufwand. Zeit für das längst überfällige Beziehungsgespräch. Nein, Schatz, geht gerade nicht. Ich muss noch 24 Kilometer Tempoläufe machen. Das Problem ist, wenn man sich immer nur die Anerkennung aus dem Außen holt, irgendwann ist vorbei. Jeder weiß, dass du Marathon läufst. Was willst du dann machen? Ultra, Ironman? Nein, irgendwann muss mal Schluss sein mit dem Unsinn. Und dann würde ich Ihnen gerne zu Gehör bringen, vielleicht noch den Punkt, wie ich als Journalist sozialisiert worden bin. Das ist eine rein individuelle Geschichte. Kann sein, dass das bei anderen anders war. Es war bei der Münsterschen Zeitung und da galt man immer dann als guter Mitarbeiter, wenn man möglichst pudelnass vom Fußballplatz kam und so mit klammen Fingern im letzten Moment kurz vor Andruck noch in die Tasten gehauen hat. Ne? Also es musste immer Qual sein. Und so eine Redaktion sah auch aus wie so ein Feldlager. Ne? Es hätte auch im 30-jährigen Krieg sein können. So ein Aschenbecher in der Mitte. Man rauchte je nach politischer Gesinnung Reval, Rothändle oder Gitan oder sowas. Arbeit war überhaupt kein Spaß, sonst wäre es ja keine Arbeit gewesen. Dieser Leitspruch von der Qualität, die aus Qual erwächst, zog sich als roter Faden durch alle Redaktionen, in denen ich lernte. Fast alle meine Ausbilder, natürlich Männer, pflegten diesen Mythos vom hart kämpfenden Mann. Wir müssen, so begann jede Konferenz, als ob vorm Stadttor schon der Feind lauerte. Die Rhetorik war überwiegend militärisch, gelegentliches Stöhnen über die viele Arbeit machte sich ganz gut. Männlichkeit, das war Leistung, Druck, der Kampf gegen den Andruck und die anderen Ressorts. Wie häufig habe ich Sätze gehört wie, da geht noch was, das kannst du besser, schreib noch schnell 20 Zeilen dran. Immer schwang die Generalunterstellung mit, ich würde nicht alles geben. Wer später kam, hörte, na, kein Bock heute. Wer früher ging, um vielleicht sein Kind aus dem Kindergarten zu holen, musste sich ein, na, heute wieder halbtags, gefallen lassen. Wer bei Tageszeit nach Hause ging, war ein Loser. Work-Life-Balance, Vaterzeit, Kinderschwimmen, haha. Als ich dem Chefredakteur eines großen, nicht unbekannten Nachrichtenmagazins Mitte der 90er Jahre ganz modern vorschlug, doch einen Betriebskindergarten einzurichten, lautete seine Antwort, wieso? Sie haben doch eine Frau. Ja, völlig empört, wie Betriebskindergarten. Das meinten die ernst. Ja, wenn du so journalistisch sozialisiert worden bist, dann brauchst du eine Weile, um da rauszukommen. Ich habe bei einem ähnlich bekannten Nachrichtenmagazin auch Mitte der 90er Jahre noch gelernt, als Bonner Korrespondent zum Beispiel, Männer fassen keine Tastatur an. Entweder schrieben die Redakteure, überwiegend Männer,
90% Männer schrieben mit der Hand und diktierten dann. Die gingen dann immer so mit wehendem Mantel und rotem Schal immer so auf und ab und sagten, Punkt, Absatz, haben Sie das? Und die Frau saß dann unterwürdig und ne, der Mann fasste die Tastatur nicht an. Wir reden
die
nicht vom
ja
19...
Die RBB kommen. Da würden nicht vom... die umgeschult.
Ja, klar. Nein, die sind auch schon alle in Rente. Ist auch gut. Ich will einfach nur Verständnis dafür wecken, dass ein, selbst in unserer aufgeklärten Journalistenbranche, da, wo wir herkommen, das ist schon ein ganz schöner Weg. Und es ist das Mittelalter, aus dem wir kommen. Insofern vollstes Verständnis für Feminismus, für alle MeToo-Debatten. Aber ich würde mir auch wünschen, dass man sieht, dass wir auch auf so einem Weg sind. Und wir sind ja nicht alle Schnelllerner. Und natürlich geht es um Macht und natürlich geht es um alles Mögliche, um Neuverteilung. Aber das Bewusstsein dafür, dass unsere, ich sage jetzt mal so ganz paternalistisch, unsere Männersozialisierung war nicht von Anfang an auf Gerechtigkeit und Gleichstellung ausgerichtet. Das ist so.
Würden Sie da zustimmen, das Publikum? Das ist das so?
Ja.
Ja, ein Ja.
Oh, ein klares Ja.
So, wir hätten noch ein bisschen Zeit, okay. Herr Schumacher. Hätten Sie denn noch ein Kapitel?
Warum ich Männer liebe? Weil sie mir Respekt abnötigen. Weil sie Sachen gebacken kriegen, weil ich sie als Freunde haben will. Olaf zum Beispiel, der hat mit Mitte 40 alles gerockt, was zu rocken ist. Ehe im Eimer, Firma insolvent, Scheidung, Schulden, Darlehen, Flasche leer. Am Ende wusste ich wieder, woher ich komme und wie dankbar ich für mein Leben sein kann. Inzwischen hat Olaf seine Privatinsolvenz fast hinter sich gelassen. Die Scheidung ist ihm halbwegs gütlich gelungen. Die Kinder reden wieder mit ihm. Für diese Gradlinigkeit liebe ich die Kerle einfach. Ich mag auch Dennis für seine Hilfsbereitschaft beim Renovieren, Müll, Farbeimer, Kisten schleppen, Staubdreck, aufgerissene Finger, alles überhaupt kein Problem. Radikales Anpacken, ein Anruf bei Dennis. Es dauert keine halbe Stunde, auch wenn wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen haben. Dann steht er vor der Tür, verpennt, aber fröhlich. Ist doch fix erledigt, sagt er. Das sind Jungs, die ich liebe. Und es gibt so viele wunderbare Männerexemplare. Urs und sein Galgenhumor. Bernd, der nur zweimal im Jahr sagt, dass er was Gutes gelesen hat, aber beide Male Volltreffer. Christian, der zum Fußballgucken einlädt und alle wissen, was mitzubringen ist, wie man sich wohin lümmelt, wann ein Torschuss zu kommentieren, vor allen Dingen aber, wann die Klappe zu halten ist. Oder Mike, der seine Aggressionen nicht länger ertrug und sich in einer Männergruppe seiner Wut gestellt hat. Das ist für Männer eine Riesenherausforderung. Aggression, Wut, Ärger, Jähzorn, häusliche Gewalt kennen wir alle, ja, sich dieser Wut zu stellen und zu gucken, wo kommt das her, welche Muster sind da, braucht irre viel Mut, weil die Kumpels alle sagen, was bist du denn für eine Pussy oder sowas, ja. Der Mike hat das gemacht, fand ich gut und es hat ihm geholfen und er spricht inzwischen auch drüber voller Vertrauen. Insofern gibt es durchaus Gründe, Männer auch zu schätzen, nicht alle, aber einige.
Und ein paar dieser Gründe erfahren Sie in Hajo Schumachers Buch Männerspagat, das genauso funktioniert, wie Sie es jetzt gerade gehört haben. Zum einen befragt er sich selbst, seinen Lebensweg, die Stationen und die Leute, die eng und nah an ihm sind. Zum anderen guckt er sich einfach an, was machen denn die anderen so plus minus aus meiner Peer Group, die ganzen Urs, Bernds, Heikos und Olafs, und holt sich da eine Menge Antworten ab. Vielen Dank für die Lesung und ich würde sagen, klar, Sie trinken und sind fröhlich, aber einen Applaus würde ich schon auch gerne hören. Das ist heute Abend hier so eine Art Radio 1 All-Stars-Veranstaltung. Sie vor Ort hier haben die sensationelle Gelegenheit, unsere Kolumnisten endlich mal zu sehen. Und Sie am Radio können sich freuen, dass Sie Kollegen außerhalb Ihrer festen Schichten und Sendeplätze hören. Florian Schröder ist so ein Fall, der sendet normalerweise auf Radio 1, wenn der Morgen graut, aber er traut sich auch abends aus dem Haus. Herzlich willkommen, Florian Schröder.
Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank, das ist sehr freundlich.
The floor is yours, oder wie sagt man?
Wie bitte?
The floor is yours, oder table.
Ach ja, stimmt. Jetzt muss ich nämlich hier aufstehen. Das muss man fürs Radio erklären. Ich stehe jetzt auf, denn was ich mache, ist ein Stand-up. Und da muss man auch stehen, sonst wäre es ja ein Sit-up und das wollen wir ja nicht. Ja, ich bin eingeladen worden, um was zum Thema Männer, Geschlechterverhältnisse heute zu sagen. Möchte hier ein bisschen Wissenschaft reinbringen und vielleicht mal sagen, es gibt zwei Paartypen heute. Es gibt die ein- und die zwei Matratzenpaare. Die Ein-Matratzenpaare, das sind die Klassiker. Eine Matratze, ein Leben, eine Katastrophe. Das sind Paare, da wählte der Mann die Frau. Und die Frau stand im Status unter dem Mann. Ja, man war also zusammen, weil meist die Frau vom Mann wirtschaftlich abhängig war. Soziologen nennen diese Paare Fusionspaare. Aber das ist falsch, denn es sind keine Fusionspaare, es sind feindliche Übernahmen im Gewand der hormonellen Überreizung. Hier wählte der Chef die Sekretärin, der Arzt die Krankenschwester, der Pilot die Stewardess. Diese Paare werden seltener. Heute gibt es die Zwei-Matratzen-Paare. Die begegnen sich auf Augenhöhe. Das heißt, zwei Matratzen für zwei Leben, drumherum ein Gestell, was das Ganze zusammenhalten soll. Und der, der sich zu sehr ankuschelt, landet irgendwann in der Ritze. Bei den zwei Matratzenpaaren passiert alles auf Augenhöhe. Da wählt nicht mehr der Chef die Sekretärin, da wählt der Chef die Unternehmensberaterin, da wählt der Pilot die Pilotin und der Proktologe die Urologin. Augenhöhe auf allen Ebenen. Das heißt, hier muss verhandelt werden. Bei den alten Paaren, bei den Einmatratzenpaaren war man zusammen, weil man wirtschaftlich abhängig war. Kein schöner Grund, um zusammen zu sein, aber ein starker Grund. Was passiert, wenn dieser äußere Grund wegfällt? Dann muss alles, was übrig bleibt, innerhalb der Partnerschaft passieren. Das heißt, der andere muss optimal sein. Er muss die personifizierte Quadratur des Kreises sein, sonst kann man ihn in den Wind schießen. Drei Faktoren sind es, die die moderne Partnerschaft attraktiv erscheinen lassen. Freizeit, emotionale Intimität und Sex. Ich beobachte das bei einem befreundeten Pärchen, Till und Tina. Nette Leute, nettes Pärchen, Bio-Pärchen aus dem Prenzlauer Berg. Da muss alles auf Augenhöhe sein. Alles. Die Freizeit muss optimal sein mit Kultur und Bewegung, mit bewegender Kultur und kultureller Beweglichkeit. Die emotionale Intimität muss maximal sein. Er muss zuhören können, aber nicht nur das. Er muss auch eine Meinung haben und die muss er auch sagen. Aber nur dann, wenn sie auch gehört werden will. Wenn die Meinung nicht gehört werden will, soll er sie trotzdem haben, aber er soll sie nicht sagen. Er soll sie sagen, wenn sie gehört werden will, soll nicht sagen, wenn sie nicht gehört werden will. Er soll da sein, aber nicht immer. Er soll auch mal weg sein. Er soll da sein soll und er soll weg sein, wenn er weg sein soll. Wenn er aber da sein soll, wenn er weg sein soll, wenn er weg sein soll, wenn er wiederkommen soll, das alles muss er bitte spüren. Das ist das Wort der Gegenwart. Er muss spüren. Und das Wichtige ist, der Mann muss von sich aus spüren. Man darf ihm nicht sagen müssen, was er zu spüren hat. Er muss von sich aus spüren. Und das Gleiche gilt auch für den Sex. Der muss geil sein, spontan, dreckig, hart, wild, verrückt, zärtlich, aber auch nicht zu rasch. Manchmal auch langsam und liebevoll und manchmal beides im Wechsel. Erst schnell, dann wieder hart, dann wieder weich, dann wieder sauber, dann wieder dreckig, dann wieder nicht, dann wieder doch. Und ob es gerade schnell oder hart oder weich und nicht sein soll, das muss er spüren. Im Grunde muss der Sex so sein wie Markus Lanz. Einfach sensationell. Und deshalb möchte ich, um heute Abend auch kabarettistisch praktische Lebenshilfe zu leisten, vielleicht einmal sagen, die Welt ist nicht schwarz-weiß, der andere ist nicht der perfekte Partner, er kann es gar nicht sein. Wir müssen runterkommen. Und deswegen sage ich, es gibt eine mathematische Formel, mit der ihr die Qualität eurer Partnerschaft berechnen könnt. Ihr spürt, wie vorsichtig ich bin, während ich diese Worte sage. Ich habe an vielen Abenden die Erfahrung gemacht, dass Paare gegangen sind, noch vor Nennung der Formel. Das heißt, wer hier ist mit Partner oder mit Partner vor dem Radio hört, wer die Formel nicht hören will, jetzt abschalten. Wer sie hören will, bleibt dran. Die mathematische Formel zur Berechnung eurer Partnerschaftsqualität lautet Häufigkeit des Sex minus Streithäufigkeit. Ich höre, wie es rattert. Viele sagen, warte mal, wann wir uns zuletzt gestritten haben, weiß ich noch. Aber das andere habe ich vergessen. Häufigkeit des Sex minus Streithäufigkeit. Wenn ihr euch also häufiger streitet, als ihr Sex habt, solltet ihr reden. Wenn ihr eure Partnerschaftsrestlaufzeit in Tagen wissen wollt, gilt folgende Formel. Häufigkeit des gemeinsamen Sex minus und den Rest macht ihr bitte mit euch alleine aus. Dankeschön.
Florian Schröder, wenn Sie den bisher verpasst haben in unserer Radio 1 Satire-Show, selbst schuld. Die nächste Gelegenheit kommt aber am 29. Oktober. Vorher wird er bei den Wühlmäusen zu Gast sein. Und nach 8 Uhr heute Abend ist er auch dabei in unserer Diskussionsrunde mit dem zauberhaft piesigen Titel Versöhnen statt Spalten. Dafür scheinen Sie der richtige Mann zu sein, Herr Schröder.
Radio 1 mit Katja Weber.
Wir sprechen heute Abend über eine gymnastische Übung. Sie nennt sich Männerspagat. Hajo Schumacher hat sie vorexerziert und aufgeschrieben und er beschreibt, wie er seine Idee von Männlichkeit, man könnte aber auch pauschaler sagen, sein ganzes Leben überdenkt. Nach dem, was ich gelesen habe, würde ich vermuten, das dritte Geschlecht, also divers, sieht er für sich nicht oder noch nicht so. Eine Oldschool-Männlichkeit soll es aber nach Möglichkeit auch nicht sein oder nicht mehr sein. Was also tun? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Und keine Angst, das wird kein Close Reading, kein Lektüre-Seminar. Wir setzen keinerlei Textkenntnis voraus, sondern wir ziehen das breiter auf. Es diskutieren die Journalistin und Kritikerin Jenny Zülker, die Bundesministerin für, halten Sie sich fest, Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist da, Franziska Giffey, der Satiriker Florian Schröder und logisch, sonst wird es ja gar nicht funktionieren, der Autor Hajo Schumacher. Herzlich willkommen allen Vieren nochmal. So, ich habe es eben schon gesagt, wir haben irgendwie einen possierlichen Titel, Versöhnen statt Spalten, aber sei es drum, ich würde trotzdem gern erstmal spalten, Hajo. In dem Buch schreiben Sie, mir geht die Abwertung des Mannes gehörig gegen den Strich und ich habe einen Auszug des Buches gesehen, Ende August im Spiegel, da fand ich ein Wörtchen mehr, flächendeckend. Der Mann wird flächendeckend, also Länge mal Breite abgewertet. Ist es nicht ein bisschen überzogen? Abwertung des Mannes klingt so, als würde er übermorgen abgeschafft.
Es gibt tatsächlich, ich glaube, es waren die schwedischen Sozialdemokratinnen, die einen Vorstoß gemacht haben, Abschaffung des Mannes, weil braucht kein Mensch. Für das rein Reproduktive, das kannst du einfrieren. Ja? Und ansonsten wären wir im Wesentlichen eine viel friedlichere Gesellschaft, wenn es diese Kerle nicht gäbe, diese Testosterongesteuerten. Und es gibt so die ein oder andere junge Feministin, von denen ich großen Respekt habe, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber dieses die Männer, wir bringen unseren Kindern in der Kita schon bei, so Gruppenzuweisungen, was weiß ich, die Türken bauen tolle Armbanduhren, die Schweizer stinken nach Knoblauch, also diese klassischen Stereotype, die sind verboten, weil die immer irgendwo Diskriminierung, Rassismus oder sowas in sich bergen. Seit Donald Trump spätestens oder Harvey Weinstein oder so, darf man sagen, die Männer, wobei die Männer eine bestimmte Gruppe sind, wenn du jung bist als Mann, so Boris Becker gewinnt Wimbledon, Mario Götze schießt das WM-Tor, ist okay. Oder du bist ein alter Mann, Wolfgang Schäuble, Yoda, Gandalf, dann ist es auch wieder okay. Ja? Aber dazwischen hast du ein echtes Problem. Guck in Filme, guck in Serien, guck irgendwo hin. Du hast immer diesen Homer Simpson, El Bundy-Typus.
Okay. Der Mensch simplifiziert, sonst wäre das alles gar nicht zu bewältigen.
Kollege Zülker ist schon.
Trotzdem würde ich nochmal sagen,
ich
stehe
auf und
geh
weg.
Ja. Also die Verallgemeinerung ist schon auch ein Mittel, das Sie einsetzen. Die Wut der Frauen auf alles Maskuline wird da beschworen. Wo
steht
ich,
das da drin?
Das steht genau hier drin. Und
wo
ich dachte, ich kenne jede Menge Frauen, die das nicht so sehen. Also nein, das, in Eifer des Gefühls.
Durchgerutscht.
Genau. Ja. Also ich meine, diese Abverallgemeinerung, die existiert.
Ja, ich nehme es auf mich. Es war nicht so gemeint.
Okay.
Bestimmte Frauen hätte man sagen müssen.
Danke. Ja. So, dann würde ich gern Franziska Giffey fragen. Wir haben es, glaube ich, eingangs schon mal gehört. Hajo Schumacher wünscht sich ein Gender Camp David. Und wer sich Friedensverhandlungen wünscht, denke ich, muss ja wohl das Gefühl haben, im Kampf zu leben. Jetzt sind wir fast ein Jahr, also ich glaube 11 Monate nach dem Aufkommen der Debatte um gerade genannten Harvey Weinstein, Jahrzehnte nach allen anderen Debatten, das ist ja nicht die erste, die wir führen, sehen Sie, Frau Giffey, überhaupt diesen Geschlechterkrieg, dieses Schlachtfeld, Schützengräben, dieses ganze Bilderarsenal?
Also ich sehe schon, dass es Auseinandersetzungen immer wieder gibt um die Frage von Gleichstellung, aber ich muss sagen, eher aus der Frauenperspektive. Ich bin jetzt auch ein bisschen gefärbt. Ich komme gerade vom Online-Gang des Deutschen Digitalen Frauenarchivs. Das ist eine Initiative, die wir auch fördern als Frauenministerium. Und da geht es darum, eigentlich das letzte Jahrhundert Frauengeschichte zu dokumentieren. Natürlich vor allen Dingen aus dem Blickwinkel, welche Rechte haben Frauen sich erkämpft. Und wir sind in dem Jahr, in dem wir 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren, dann gab es eben auch Frauen, die wirklich noch viel früher in einer ganz anderen Situation waren, wo es eben nicht selbstverständlich war, dass Frauen wählen konnten, dass sie selbst entscheiden konnten, welchen Beruf sie ergreifen und auch nicht entscheiden konnten, wie sie eigentlich leben wollen. Da kommen wir ja her. Und das ist eben auch heute noch so, dass wir Dinge haben, wo eben Stichwort gläserne Decke, Stichwort häusliche Gewalt und auch Stichwort, wie ist das eigentlich mit der gleichen Bezahlung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass Frauen da eben noch deutlich mehr mit zu tun haben, da auch weiterzukommen. Und aus dem Blickwinkel sehe ich das auch und trotzdem glaube ich, dass man bei all diesen Diskussionen nicht zu sehr verkrampfen darf und auch nicht zu sehr dieses Gegeneinander miteinander aufbauen sollte. Das hilft auch nicht weiter.
Da würde ich mal ganz kurz rein gerne. Wir haben die Ungleichbezahlung nicht nur zwischen Männern und Frauen. Wir haben die Ungleichbezahlung auch zwischen Migranten und Einheimischen, zwischen Ost und West, zwischen Alt und Jung. Also ungleiche Bezahlung ist kein reines Mann-Frau-Thema.
Jetzt räumt Hajo in seinem Buch ein, Jenny, er findet Feministinnen nerven. Wir hatten vorhin schon mal kurz in diese Richtung angetippt und ich zitiere nochmal, tut mir leid, dass ich jetzt die undankbaren Zitate rausnehme. Feminismus gibt's genug, wo ich dachte, hört, hört. Aber er sagt auch, ich habe kapiert, dass sie mich angehen, also die Feministinnen. Würdest du sagen, Jenny, das ist wirklich so, dass Männer und deren Anliegen, so habe ich das zumindest gelesen, in der aktuellen Debatte Tatsache hinten runterfallen?
Nee, also das ist ein ganz gutes Stichwort, weil mein Mitleid hält sich da tatsächlich ein bisschen in Grenzen, also in Bezug auf diese Dinge. Das, was in deinem Buch steht, Hajo, was ich also auch wirklich gerne gelesen habe, ich habe ja schon gesagt, ich fand auch die Ehrlichkeit schön und ich glaube dir das auch alles, aber so diese, das haben wir ja vorhin schon zitiert gehört, dieses, wo Männer, was für Männerbilder herrschen und dass man sich dann quasi davon befreien muss und dass es Männer ja quasi schlecht haben, weil sie komisch dargestellt werden im fiktionalen Bereich oder in Filmen, Serien und so weiter, das habe ich tatsächlich irgendwas, das kann ich nicht nachvollziehen. Es ist, wie Frau Giffer das gerade richtig sagt, es ist anders. Ich meine, du kennst ja vielleicht auch diese Furtwängler-Studie, die ist gerade nochmal aktuell zusammengetragen, was wir alle schon längst wissen. Es ist überhaupt mitnichten so, dass Männer die schlechteren Positionen im fiktionalen oder im nicht-fiktionalen Bereich haben, also in der Öffentlichkeit meinetwegen jetzt. Ja. Ich freue mich sehr, wenn egal welcher Mann sich damit beschäftigt und versucht, die andere Seite anzunehmen. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, Hajo, ich kenne dich auch nicht gut, aber ich glaube, dass du auch vor dem Buch schon kein Sexist und Frauenfeind warst. Ich glaube, dass du vorher auch schon jemand warst, der ganz normal als Mensch mit Menschen geredet hat und der den Unterschied zwischen den einzelnen Menschen stärker beurteilt als zwischen Hodensack und Eierstock, wie du das so schön schreibst. Und von daher freue ich mich, aber ich glaube, dass du mit dem Buch weder die richtigen Leute triffst, nämlich es gibt tatsächlich, glaube ich, oder meine ich zu wissen, Sexisten, die sich das Buch erstmal gar nicht durchlesen würden, noch dass die Gruppe von Leuten, die wir hier darstellen, eben diese privilegierten, gut situierten Weißen im gewissen Alter, dass die das größte Problem da darstellen. Ja?
Absolut. Ich glaube nur, dass diese Gefechtslinie Männer gegen Frauen eine überholte ist.
Ja, das finden wir
alle.
Ich
glaube, dass die guten Männer und die guten Frauen, von denen gibt es welche, ja, dass die einfach mal Schulter schließen sollen. Und es gibt auch sowas wie, ich sag mal, toxische Weiblichkeit. Über 50% der weißen Frauen in den USA haben Donald Trump gewählt. Es ist nicht so, dass die so ein Ekelpaket jetzt offenbar abschreckend
genug finden. Von denen, die gewählt haben.
Von denen, die gewählt haben. Aber ne, es gibt auch ein altes Rollenverständnis, was offenbar eine Gruppe von Frauen auch durchaus.
Frauen sind auch nicht viel besser, aber lieb sind sie doch, oder wie das heißt. Also das finde ich auch, ich bin da auch total bei dir, wie das immer so heißt, mit dieser Idee zu sagen, ich möchte das gar nicht mehr in so einen Dualismus aufteilen, ich will, dass wir das alle, bin ich sofort dabei. Aber wie gesagt, also ich hoffe, du kannst das auch an den richtigen Mann bringen, jetzt das Buch. Also ich hoffe, dass die Menschen, es gibt Leute, das kennen wir zum Beispiel erkennen das als Frauen, Sie kennen das hundertprozentig, als Frauen, deren Stimme im Radio vorkommt. Wir kriegen teilweise Reaktionen von Menschen, wo ich wirklich merke, dass und Frauen Hass dahinter tatsächlich. Sowas gibt es. Ne?
Keine Frage.
Und die Leute, die sollen das mal lesen.
Ich möchte eine kurze Szene erzählen von einem Festival, auf dem ich mit meiner Frau in diesem Sommer war. Da ging es in so einer Open-Space-Diskussion, junge Männer, junge Frauen hätten alles unsere Kinder sein können, so 20 plus, um das Thema, was bleibt von MeToo. Und da war ein Junge, der war 23 Jahre alt, eher etwas schüchterner. Und der meldete sich so vorsichtig zu Wort und sagte, ich weiß eigentlich gar nicht so viel von Frauen. Also halt das, was man so aus den Medien kennt. Und ich würde mir total wünschen, wenn es junge Frauen gäbe, die mich auch manchmal, die mir einfach mal was beibringen oder erklären. Wir reden jetzt nicht nur über Sexualität, wir reden über alles Mögliche. Es erhob sich ein Sturm der Entrüstung der jungen Damen und die sagten, du spinnst wohl, 5000 Jahre Patriarchat und jetzt sollen wir dir auch noch aus der Scheiße helfen. Da habe ich gesagt, hey, der arme Kerl, der legt sein Herz und seine Angst auf den Tisch und sagt, ey, erklärt mir einfach mal was. Und es so, da dachte ich mir, das ist nicht gut. Diese Jungs wollen, wie es so schön heißt, mitgenommen werden.
Aber so anders sind sie ja gar nicht, die Frauen.
So, eben.
Eigentlich genau.
Aber wer weiß, vielleicht hat sich am Ende doch jemand gemeldet und hat gesagt, ich erkläre dir zwei, drei Sachen.
Ich würde es ihm sehr wünschen.
Ich würde gerne weiterfragen und weiter zitieren, und zwar einen Wunschschreio, den du äußerst im Buch. Ich würde mir wünschen, dass der weiße mittelalte Mann nicht von vornherein ausschließlich als Feind und Gegner des Fortschritts betrachtet und beschimpft wird. Es gilt auch, Ängste und Unsicherheiten zu respektieren. Da bimmeln bei mir so Ängste und Sorgen der besorgte Bürger, nee,
um
oder
Gottes
so.
Willen, nein.
Ja, aber leider haben wir halt diese Doppelung von Ängsten und noch irgendwas dauernd so im Dutzend. Florian Schröder, empfinden Sie das auch so, dass diesen Ängsten und Unsicherheiten, wie gerade beschrieben von diesem 23-Jährigen, der gesagt hat, ich habe nicht viel Plan, dann verklickert es mir doch, dass das nicht ernst genommen wird?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, dass sozusagen derjenige, der als Mann Position ergreift für den Mann, relativ schnell eine lächerliche Figur darstellen kann. Also es ist, man sieht, Männerthemen sind ja auch besetzt von Parteien wie der AfD, die sagen, wir brauchen wieder den richtigen Mann. Das heißt, in dem Moment, wo man sagt, so, wir müssen auch mal drauf gucken, was ist eigentlich mit Jungs in der Schule, ohne dass wir eine Rechnung aufmachen und sagen, der Feminismus ist nicht wichtig. Darum geht's gar nicht. Der bleibt wichtig, das ist, darf keine Aufrechnung sein. Aber in dem Moment, in dem man als Mann die männliche Position verbindet mit Begriffen wie, wir haben Sorge, ist man im Verdacht des Revanchisten und im Verdacht des Machos, der eigentlich die Zeit heimlich wieder zurück drehen will.
Und wie macht man das dann ohne diese Aufrechnerei?
Ich glaube, es geht einfach darum, dass beide Geschlechter sich relativ neutral und ohne Vorurteil die aktuelle Situation von Männern angucken. Und eine Verunsicherung, würde ich sagen, die gibt es in meiner Generation, die gibt es bei den...
Wirklich, ja?
Ja, die gibt es schon. Es ist eine massive Rollenverunsicherung, auf jeden Fall.
Und die Flucht in die Internetpornografie, die ich einfach mal nicht ganz geringschätzen würde.
Das würde ich jetzt mal als was anderes bezeichnen. Also es muss nicht eine Flucht sein und es ist auch, also finde, hat damit nicht viel zu tun. Das ist ein anderes Thema.
Aber die Verunsicherung ist absolut da, weil du natürlich heute vor der Situation stehst, dass du unendlich viele Rollenbilder hast, die du übereinbringen musst. Es gibt die alten Rollenbilder, die du nicht mehr erfüllen willst, die überkommen sind. Es gibt aber nach wie vor, und das hängt mit meiner ersten Versuchsanalyse zusammen, es gibt nach wie vor kein positiv konnotiertes, klares neues Männerbild, sondern es ist ein Hin und Her oszillieren zwischen der neuen weicheren Männlichkeit, der alten harten, die man nicht mehr haben will. Die Weiche ist so halb cool und so halb anerkannt. Und insofern glaube ich schon, dass es da bei Männern auch eine Verunsicherung gibt.
Dann lass uns mal überlegen, was wären denn da Prototypen von Männlichkeit? Wer würde uns da einfallen? Ich habe jetzt ein bisschen rumgekramt und Tatsache, komm nicht auf viel.
Du kommst immer am Ende bei George Clooney
raus.
Genau,
den wollte ich nennen und dachte, ist aber auch schon ein bisschen Yesterday.
Also liebe Franziska, positives Männerbild in der SPD. Wen haben wir da so als
Sigmar Gabriel.
Martin Schulz.
Naja, man muss bei den
Michael Wurzeln Müller. Anfangen.
Olaf Scholz.
Willy Brandt.
Lebende unter 60.
Lebende unter 60, SPD im Grunde fast unmöglich, außer Frau Giffey.
So. Rosa von Braunheim. Man kann doch Tausende von Regisseuren, dann Jungen und Alten, nehmen. Ich meine, müssen wir gar nicht...
Weit über 60 ist über 70 auch schon, oder?
Ja. Rosa von Braunheim. So, jetzt drehen wir das Ganze um. Positive Frauenbilder. Hier sitzen drei.
Das ist doch jetzt albern. Also wir
Nein,
sind ja
aber ich meine, in der Politik sind Frauen durchweg eigentlich ganz okay so als Vorbilder besetzt. Als Männer, immer ein bisschen komisch.
Naja, aber man muss ja auch zugeben, dass in der Politik die Frauen, die wirklich in Positionen sind, auch nicht so viele sind. Das fängt bei den Bürgermeisterinnen in Deutschland an, die deutlich in der Unterzahl sind, geht weiter über nur 30% Frauen im Deutschen Bundestag, was weniger ist als in der letzten Legislatur, und geht dann auch hin zur Frage, wie sollen wir denn eigentlich das Rollenbild von Müttern und Vätern heute verstehen? Ich glaube, es gibt da schon große Veränderungen auch. Wir sehen das, wenn man sich mal anguckt, wie viele Väter vor ein paar Jahren noch auch zu Hause geblieben sind, mit den kleinen Kindern dafür Sorge getragen haben. Das hat sich schon gewandelt. Das waren vor 10 Jahren noch 10%, jetzt heute sind es über 30%. Und da gibt es auch eine Veränderung, dass Väter eben auch sagen, für mich ist das nicht so klar, die Frau macht die Sorge und die Kindererziehung und ich gehe arbeiten, sondern es verändert sich. Und da müssen wir auch die Rahmenbedingungen ein Stück weit verschaffen, dass dass das auch funktioniert. Ja? Und das heißt auch anderes Männer- und Frauenbild und partnerschaftlich erziehen und diese ganzen Themen. Und jetzt kann man sagen, na gut, ist dann vielleicht das Bild des weicheren Mannes, aber vielleicht ist es auch einfach nur das Bild einer modernen Gesellschaft, dass man Dinge teilt, Karriere teilt, aber eben auch die Sorge um Kinder, um ältere Angehörige, was weiß ich.
Ne? Selbstverständlich. Und ich finde auch, was Sie sagen, das ist ja die politische Sicht, die genau richtig ist. Und es gibt auch noch unsere private Sicht als Frauen. Wir haben auch die Verpflichtung, dumme Männer zum Mond zu jagen. Also wenn wir hetero sind und auf Männer stehen, dann warum sind wir da mit Männern zusammen, die sich blöd verhalten, die keine Lust auf ihre Kinder haben, die keine Lust haben, das Leben zu teilen? Dann will ich auch nicht haben. Wer ist mit solchen Idioten zusammen? Also die müssen wir quasi dadurch schon so ein bisschen klein halten, ja, indem wir uns nicht fortpflanzen mit denen.
Also ich finde wichtig,
und wir können unsere Kinder auch, Entschuldigung, auch dementsprechend erziehen, unsere Söhne halt so erziehen, dass die dann nicht solche Idioten werden. Also wir sind ja auch in der Pflicht. Ne? Also
Sie wollen schon jetzt volle Lotte in Richtung Politik, will ich nachher auch mit Ihnen hin, aber wollte dann jetzt doch nochmal den Satiriker fragen, dieses Thema Adam und Eva und Mann und Frau und so, da kann man prima einfache Witze drüber machen, weil die Rollen, über die wir gerade sprechen, haben wir alle gelernt, also machst du irgendwas mit Menstruation und Nudelholz und irgendwas mit Sportschau oder Männerschnupfen und King Kong Getour auf der anderen Seite und dann steht doch das schon so plus minus. Wie machen Sie, Florian Schröder, dann Witze, ohne nur die Schublade und die immer aufzumachen und das alles zu bedienen, was eh schon da ist? Wie kriegt man was Neues rein oder neue Pointen auch gebacken?
Das kriegt man, indem man sich schlichtweg an wissenschaftlichen Studien orientiert und die sozusagen
nicht
komisch
nach Stand-up für mich.
Die komisch übersetzt. Also natürlich, die Basis ist ja immer, wenn ich über Politik rede, lese ich auch vorher Zeitung und sage nicht einfach nur, hier, guck mal, da ist der und der ist dick und das ist lustig oder Frau Merkel hat eine blöde Frisur. Das ist ja auch kein politisches Kabarett. Insofern kann man Geschlechterthemen so aufziehen, wie Sie es eben beschrieben haben. Sie können sie aber auch so aufziehen, dass sie eine Relevanz haben. Sie können sich orientieren an dem, was Soziologen rausfinden, was Psychologen rausfinden. Sie können ja die ganze Tragik der Geschlechterbeziehung erzählen und das hochpolitisch tun. Sie können das aber auch ganz oberflächlich tun. Insofern sehe ich da eigentlich gar keinen Widerspruch. Das ist ein bisschen so eine sehr deutsche Haltung, dass man dann sagt, naja, das sind ja die weichen Themen und dann gibt es die harten, die guten, die politischen, die sind relevant. Aber ich finde, da gilt nach wie vor, das Private ist das Politische. Und ich kann eine Beziehungsgeschichte auf der Bühne als Kabarett-Comedy-Theaterstück erzählen und kann das zwei Leute spielen lassen und es kann sehr traurig und sehr lustig sein oder ich mache eben Caveman oder gehe ins Olympiastadion und das ist auch legitim, aber eben was anderes als das, was ich für mich beanspruchen würde zu tun.
Ich würde vermuten, Hajo, da gehen Sie komplett mit, weil die eine oder andere Pointe zu setzen ist Ihnen schon auch wichtig im Buch.
Ja und nein. Ich habe auch mal Komödiantinnen, also die Konkurrenz von Florian, mir mal angehört.
Kollegen, Konkurrenz kennen wir nicht.
Konkurrenz kennt ihr nicht. Wenn man da über Kerle redet, die mit dicken Bierbäuchen sich gegenseitig an der Kimme schnüffeln, ich zitiere Frau Kebekus zum Beispiel, dann ist das ein Brüller. Ja? Wenn Florian sowas über Frauen machen würde, dann würden wir völlig zu Recht sagen, ey, hör doch auf mit dem Scheiß. Wir sind doch jetzt über Menstruationswitze oder die Erklärung der Periode für alles, was weiblich ist, sind wir doch, könntest du nicht mehr bringen, oder?
Nie und nimmer.
Nie und
nimmer. Würde ich auch nicht wollen, hätte ich aber auch früher nicht gemacht, aber heute wäre es tatsächlich auch ein Tabu.
Aber Fips Asmussen hat damit noch Hallen gefüllt, ja, das ist aber auch ein paar Jahre her.
Also es ist nicht so lange her, da war ich in der Ostsee in einem ziemlichen Nobel-Robert-Hotel und da wurden genau diese Witze abends vom Alleinunterhalter gemacht und ich dachte, mein Schwein pfeift. Also ausgestorben ist es noch nicht.
Nee, das mag sein, aber ich finde, dass zum Beispiel Komödiantinnen, Monika Gruber habe ich auch so ein paar Beispiele da drin, die erlauben sich einfach das, was wir alle gelernt haben, über körperliche Merkmale Menschen zu verlustigen. Nee, es ist überhaupt nicht lustig.
Nee, also.
Ja, oder diese Margarete Stokowski zum Beispiel hat eine sehr, sehr schlaue Kolumne geschrieben zum Thema Ende des Pimmelwitzes. Ja? Mhm. Weil Atomraketenstreit zwischen Trump und dem Nordkoreaner ist immer Schwanzvergleich. Ne? Wer hat die längeren? Würden wir jemals den Brexit illustrieren mit der Körbchengröße von Angela Merkel gegen Theresa May? Würden wir natürlich nicht machen.
Das stimmt aber nicht so. Es gibt schon Texte darüber. Genau
darüber,
das Aussehen von Politikerinnen, das gibt es doch auch schon. Und also das kann man schon, das wird auch gemacht. Das wird auch, die Körperlichkeiten, also das Äußere von Frauen wird sehr oft dazu gezogen, um humoristisch oder nicht humoristisch über die Qualität von Politikerinnen zu diskutieren. ist nicht so, dass das nicht stattfindet. Und nochmal zu den Komikern, die sind ja auch nicht lustig. Caroline Kebekus ist irgendwie so Mainstream-Humor. Ich finde das auch nicht lustig.
Absolut.
So, jetzt haben wir tatsächlich das Glück, eine Bundespolitikerin da zu haben. Wie ist das denn jetzt mit den Witzen über Männer und Frauen auf bundespolitischer Ebene? Wenn man dabei ist und nach Möglichkeit, wenn man es hinterher zugetragen bekommt, auch was so geredet wird, wenn man nicht dabei ist.
Also ich erlebe sehr häufig in der Beschreibung, wenn irgendwas jemand Journalist schreibt über die politische Arbeit, dass es bei Frauen häufiger eingeleitet wird mit der Beschreibung erstmal, welche Klamotten, welche Frisur, wie sieht's aus, und oder dass die Frage gestellt wird, ja, wie machen Sie das denn eigentlich mit Ihrem Kind oder so, ja? Würden Männer vielleicht gar nicht so stark gefragt werden?
Super Beispiel finde ich Annalena Baerbock, die das ständig gefragt wurde, als sie für den grünen Parteivorsitz gefragt wurde, der vierfache Vater Habeck, nicht in dieser Dringlichkeit, da fiel mir das sehr auf.
Ist das echt immer noch so? Fühlen Sie sich...
Das ist schon so, aber da muss man dann mit umgehen. Also ich meine,
aber hat sich das verändert über die letzten, ich sag mal, 10, 20 Jahre? Sie stehen ja schon eine Weile in der Öffentlichkeit. Ja.
Also es ist ein bisschen weniger geworden, aber es spielt immer noch eine Rolle, dass eben Äußerlichkeiten auch genommen werden, um Dinge zu beschreiben. Aber ich würde gerne nochmal ein anderes Thema auch anschneiden. Wie ist das eigentlich mit der Verteilung und wo fühlen sich Männer gehört und nicht und Frauen so? Fakt ist, wir haben ganz, ganz viele hohe Positionen, Führungspositionen in Deutschland, egal ob in Politik oder Wirtschaft, die durch Männer besetzt sind. Wir haben 94% der großen Posten in den Vorständen der deutschen Unternehmen sind von Männern besetzt, 6% nur von Frauen. Da muss man sich ja mal fragen, wo sind die alle hin? Ja, also im Studium, in der Schule waren sie ja noch da, ja, und waren auch meistens mit besseren Ergebnissen rausgegangen. Und da ist schon die Frage, wie kommt das eigentlich, dass wir so eine Situation haben, dass wir also immer noch so große Schwierigkeiten haben, dass Frauen tatsächlich in gleicher Weise repräsentiert sind. Und das ist ein Thema, was schon damit zu tun hat, was bedeutet eigentlich Aufstieg und Sichtweise und so weiter. Und
wie beantworten Sie denn die selbst aufgeworfene Frage? Woran liegt es? Gibt es da eine Antwort?
Also ich sag mal, es gibt den Thomas-Kreislauf. Kennen Sie den?
Nee.
Das ist eine Studie von Albright. Die haben gesagt, okay, wie heißen denn die meisten Männer in Deutschland, die in den großen Chefetagen der Unternehmen sitzen? Die haben zwei Vornamen, die am häufigsten vorkommen. Thomas und Michael.
Also der Thomas holt den Michael nach und der den Thomas.
So,
und
Thomas fördert Thomas und Michael fördert Michael. So ist das. So, und natürlich muss man irgendwann mal gucken, wie kann man das aufbrechen? Ne? Wie kann man es schaffen, dass Frauen da auch ein Standing haben? Und seit die Quote für die Aufsichtsräte eingeführt wurde, sind plötzlich 30% der Frauen auch da. Es hat also funktioniert. Ich würde mir auch wünschen, dass es anders ist, dass es danach geht, dass man qualifiziert ist. Aber häufig wird es wohl wahrscheinlich ohne Druck auch nicht gehen. Und es wird auch nicht gehen, ohne dass bestimmte Dinge einfach erkämpft werden, ein Stück weit auch. Ohne jetzt zu verkrampft zu sein. Genau, aber genau. Ich sag mal, die Situation ist noch lange nicht so, dass wir wirklich eine Gleichberechtigung haben.
Das heißt, Sie nehmen aus der heutigen Runde nicht die dringliche... den dringlichen Auftrag mit, Ihrem Ministerium noch eine Zuständigkeit für Männerfragen explizit einzuschreiben?
Also das würde ich nicht sagen. Ich habe ganz, ganz viele Zuschriften von Männern, gerade auch von Vätern, die eine Trennung hinter sich haben und die sagen, wir wollen auch für unsere Kinder da sein, wir wollen dafür sorgen und das klassische alleinerziehende Modell wollen wir gar nicht, weil wir wollen auch, wenn wir getrennt sind, für unsere Kinder weiter da sein. Das ist eine neue Anforderung an Partnerschaft, auch nach so einer Trennung. Das heißt, wir haben schon eine andere Rolle, die Väter einnehmen, die Männer einnehmen, und ich finde, dass sich ein Familienministerium auch mit diesen Fragen neu beschäftigen muss. Es ist eben nicht mehr klassisch so, einer sorgt und erzieht und der andere schafft das Geld dran. Darauf muss ein Familienministerium auch reagieren, und insofern würde ich nicht sagen, dass wir uns nicht um diese Fragen kümmern wollen.
Also sehen Sie die Notwendigkeit, das in den Titel des Ministeriums einzuschreiben? Denn alle sind da vertreten, jung und alt, Familien und Frauen. Wer irgendwie mal wieder durch Abwesenheit glänzt, ist dann der Mann.
Also diese Diskussion haben wir öfter. Ich sage dann immer, in der Familie, in der Jugend, bei den Senioren sind die Männer mit dabei.
Mitgemeint.
Ja, und man kann jetzt auch sagen, die Frauen sind da auch mit dabei. Aber dann muss man die Frage stellen, warum sind denn die Frauen eigentlich besonders erwähnt? Und da sage ich, solange wir noch so große Unterschiede haben, bei der Gleichberechtigung, bei der Frage häusliche Gewalt, wir haben im Jahr über 100.000 Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. An jedem dritten Tag wird eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet in Deutschland. Geht durch alle Schichten. Das sind katastrophale Zahlen. Und wir haben die gläserne Decke und wir haben viele, viele Unterschiede noch, wo Frauen eben nicht die gleichen Rechte haben. Und solange das so ist, da denke ich, ist es schon okay, wenn man auch sagt, ein Fokus liegt auch auf der Gleichstellung der Frauen und dem Schutz von Frauen vor Gewalt.
Da würde mich aber jetzt die Blitzumfrage interessieren, von Hajo über Jenny zu Florian. Ob Sie das seht, dass die Zuständigkeit für Männer stärker betont werden müsste vom Ministerium?
Ich glaube, dass die Betonung nicht das Problem ist. Aber es gibt eine ganze Menge auch internationaler Studien, die eines feststellen, der massive Arbeitsplatzverlust, gerade in der Industrie, in der Landwirtschaft, ist ein männlicher Arbeitsplatzverlust. Also ob das im Ruhrgebiet ist, ob das Didier Eribon ist, Rückkehr nach Reims, J.D. Vance, Hillbilly Elegy, also der Rust Belt, alle die, die Trump gewählt haben. Und auch im Osten, wenn man Petra Köpping, Genossin von Frau Giffey, hört. Es gibt eine schweigende Zahl von Männern, die einfach historisch, weil früher haben die Männer halt die Industriejobs gemacht, die fallen zunehmend weg. Arbeitslosigkeit ist überwiegend ein männliches Thema. Verlust an Sinn, an Stolz.
Ja, ich sprach ja gerade drüber, dass Frauen erstmal regulär und vernünftig in Arbeit kommen müssten.
Völlig klar.
Mit Aufstiegsmöglichkeiten. Die sind
regulär in Arbeit, nur die Frage ist, in welchen Jobs. Ne? Die sozialen Berufe sind 80% Frauen, sind aber schlecht bezahlt und schwierige Arbeitsbedingungen. Das sind die Unterschiede.
Von den historisch wegfallenden Jobs. Mhm. Und ich sage einfach nur, ich will ja jetzt hier keine Gespenster an die Wand malen, aber wenn das autonome Fahren kommt, wie viele Trucker, Busfahrer, Taxifahrer, Kurierfahrer und so, wie viele sind da weiblich? Nicht so rasend viele. Das heißt, wir haben soziale Probleme und ich will überhaupt keine Hitlergrüße, Glatzen, Hooligans oder sowas rechtfertigen. Aber Petra Köpping, Integrationsministerin in Sachsen, sagt, es gibt eine große Zahl, die sehen wir gar nicht, von Männern, die die deutsche Einheit als Verlust ihrer Identität wahrgenommen haben. Das haben wir so mit dieser ganzen nationalen Freudpflicht die letzten 30 Jahre einfach mal so ein bisschen überdeckt. Aber das ist ganz viel Elend, das sehen wir nicht. Und da ist Hartz IV, ABM und all diese Sachen empfinden die als Erniedrigung. Und das ist kein deutsches und schon gar kein sächsisches Problem, sondern ein globales. Und da brauchen wir vielleicht kein Männerministerium, aber zumindest eine vielleicht sogar vorausschauende, antizipierende Politik, die diese Millionen Männer, die da schlecht gelaunt irgendwann uns allen das Leben schwer machen, was machen wir mit denen? Und ich glaube jetzt mit Bastelkreisen und so kommen wir da nicht viel weiter.
Okay, in Arbeit bringen.
In Arbeit bringen, klar. Ja.
Ich würde die Frage gerne nochmal weitergeben, diese Frage nach, wer adoptiert die Männer? Ne? Also wo liegt dann künftig die Zuständigkeit? Seht ihr, man müsste das betonen? Also ich würde gerne Jenny und Florian noch fragen. Oder vielleicht auch nochmal die Frage weitergesponnen. Sind wir alle reif, sagen wir, für die nächste Bundesfamilienministerin nach Ihnen, dass die ein Mann sein wird?
Ich finde tatsächlich nicht, was Florian da gerade so sagte, dass es nötig ist, die Männer, dass die Männer in dieser Zwangs- oder Notsituation sind. Und ich sehe auch, das stimmt ja dazu, Hajo, dass es beruflich tatsächlich eine Änderung gibt und dass viele Jobs wegbrechen. Ich würde mich freuen, wenn diese ganzen Trucker, Lkw-Fahrer, sonst wie alle Erzieher werden würden zum Beispiel, absolut, weil da gibt es sehr viele
oder
Berufe.
Softwareprogrammierer.
Genau, die können alles mögliche, können auch gerne die Jobs von Frauen nehmen, die ganz viele Leute nicht haben wollen. Aber ich würde so ein Ministerium, vielleicht Gesellschaftsministerium nennen, wollen oder eben sagen, ist natürlich sind doch. Wir, ja,
das
deswegen
ist es
ja, genau. Es ist das Gesellschaftsministerium und das reicht völlig, finde ich. Wir sind alle in dieser Gesellschaft mit drin. Ich glaube nicht, dass man tatsächlich Männer besonders fördern muss. Was man tun muss, ist Gender-Unterricht auch wirklich geben, also so früh wie möglich anfangen. Und zwar bei uns als Eltern natürlich, also so früh, wie es überhaupt nur geht. Und das selbstverständlich auch selbstverständlich halten, also mit denen so umgehen, dass es, wie wir das hier gerade besprochen haben, dass sie sich gleichberechtigt fühlen, dass sie ganz spät erst merken, welche Unterschiede es gibt. Und das würde mir da schon reichen. Ich glaube nicht, dass man das speziell noch fördern muss mit, keine Ahnung, einem Männerministerium, einer Männerausbildungs-, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, irgendeine Art von Fortbildung, die angeboten wird für Männer, die da lernen, sich nicht mehr so blöd zu verhalten. Also ich weiß nicht, ob das nötig ist. Vielleicht reicht es auch, die sozial zu ächten und denen das Gute vorzuleben.
Florian.
Ich nehme da jetzt mal die radikale Gegenposition ein und sage, ich halte das für zu einfach. Also wenn man sich anguckt, dass es nach wie vor bedeutend länger dauert, ehe sich Männer Hilfe suchen, beispielsweise bei Psychotherapeuten. Wenn ich es richtig weiß, mindestens 3 oder 4 Mal so lang und der Großteil an Männern geht auch erst hin, wenn die eigene Frau sagt, geh mal hin. Mhm. Wenn man sich anguckt, wie heute es in der Schule zugeht, dass Jungs da zum Teil komplett ohne männliche Vorbilder reinwachsen, da gibt es extrem viele Themen, wo ich sagen würde, die muss man ansprechen. Da braucht man auch jemanden, der diese Themen stark macht. Nicht in Opposition zu den Frauenthemen, sondern als Ergänzung. Also wenn man sich anguckt, was Männerforscher, Björn Süfke, andere, gibt's einige, rausgefunden haben. Beispielsweise das Thema Aggression. Süfke ist es oder ein anderer Therapeut, der arbeitet ausschließlich mit Männern, die im Straßenverkehr auffällig wurden. Also die den Führerschein entzogen bekommen haben und den sogenannten Idiotentest machen müssen und findet raus, warum. Und geht den Gründen nach. Was ist das? Was ist das für ein Aggressionsverhalten? Viele Männer agieren Aggressionen über Autofahren aus. Da kann man natürlich lange drüber lachen und sagen, alles Vollidioten und die müssen wir ignorieren und die dürfen halt nicht mehr heiraten. Das wird wahrscheinlich auch nichts bringen, da werden sie noch aggressiver. Aber das sind alles Themen, die finden nicht statt. Und ich finde, sie müssen stattfinden und sie müssen auch deutlicher stattfinden. Und es müssen da auch Männern, so sehr man sich auch über viele lustig machen kann, auch zu Recht lustig machen kann, auch da Wege aufzeigen, zu sich zu kommen, wo es ihnen vielleicht schwerer fällt, weil nicht jeder ist in so einer privilegierten Situation wie wir oder Hajo oder ich und haben Zeit, uns über uns selbst Gedanken zu machen.
Okay, dann schiebe ich jetzt.
Noch ein Faktum hinterher schicken. Mhm. Dreimal mehr Selbstmorde bei Männern als bei Frauen. Ja. Über alle Kulturen, Altersklassen, Nationen, was auch immer. Nicht drei Selbstmorde mehr, sondern dreifache Zahl an Selbstmorden.
An den Frauen, ne? Ja. 90%
Ich würde es jetzt aber ungern gegen die Morde an den Frauen verrechnen. Nur wäre es umgekehrt, dass wir dreimal mehr Selbstmorde bei Frauen hätten als bei Männern, dann gäbe es völlig zu Recht in Ihrem Haus, Frau Giffey, eine riesengroße Kampagne. Ja?
Glaube ich nicht.
Vielleicht ist ein Thema, was Florian völlig recht hat gelegt.
Denn Frau Giffey lächelt salomonisch. Ich würde gerne Florian Schrödern noch mal eine Frage nachschieben, weil die leider hier auch vom Publikum nicht ausreichend gewürdigt wurde. Es war gerade ein kleiner Rohrkrepierer. Meinerseits, sind wir bereit als Gesellschaft für einen Mann als Familienministerin? Ist das denkbar?
Hat schon mal gegeben.
Wer war das? Wüsste ich auch nicht mehr. Wer war das?
Einer Gessler.
Guck an.
Wieder was gelernt. Vielen Dank, Frau Giffey. Sind wir bereit für einen Heiner Geißler Reloaded im Familienministerium?
Ja, aber nur, wenn er vorher bei Attac war, dann ja. Aber ich würde sagen, ja, natürlich, ja. Also ich fände das auch mal ein sehr, sehr zeitgemäßes Experiment, den Job mal einen Mann machen zu lassen und dabei auch zeigen.
Verteidigungsministerin.
Natürlich. Und auch, natürlich.
Es gibt sozialen Attributen, die einer Familienministerin so angedichtet werden.
Überhaupt nichts dagegen. Dass ein Mann diesen Job macht, das ist auch total möglich. Also es gibt keine Festschreibung.
Welche Partei sehen Sie denn, dem Sie das Amt gerne vererben würden?
Also wissen Sie was, ich habe das Amt jetzt morgen genau ein halbes Jahr inne. Ich konzentriere mich darauf, dass ich diese Aufgabe jetzt gut mache und denke nicht über Erbschaften nach.
So viel zum Thema Salomonisch.
Ich wollte auch schon sagen, langsam habe ich das Gefühl, Frau Giffey soll hier aus dem Amt getalkt werden.
Nein, überhaupt nicht. Du hast doch schon
vorgeschlagen,
was du setzen sollst. Ich gehe dann auf weniger... Nee, Himmels Willen. Wir gehen jetzt auf weniger vermintes Gebiet und ich würde noch mal gerne die Quote rausgreifen, die jetzt bei, glaube ich, allen schon plus minus mal viel. Hajo Schumacher fordert ja eine Quote für männliche Erzieher in Kitas und Schulen. Gute Idee, Jenny?
Finde ich sehr gut, ja. Auf jeden Fall bin ich sofort dafür. Ich bin eben auch für ganz viele Männer in sozialen, gehen sie füßen in sozialen Absolut. Berufen, überall. Natürlich.
Ja. Okay, ich bin sowieso für Männer überall. Sie müssen das jetzt irgendwie aufsetzen und umsetzen.
Muss ich mich mal kurz schützend vor die Ministerin werfen. Die gesellschaftliche Anerkennung von Männern in sozialen Berufen ist jetzt auch nicht so riesig groß.
Ja, aber ich erzähle Ihnen mal was von meiner diesjährigen Boys Day Erfahrung. Ich war in einer Kreuzberger Jugendeinrichtung und sollte die Boys davon überzeugen, wie toll das ist, Erzieher zu werden. Ne? War so eine Runde von Boys, die erzählten alle, was sie werden wollen. Einer wollte Erzieher werden, wahrscheinlich war der extra wegen mir da. So, und die anderen sagten, pass mal auf, ich will hier ordentlich Kohle verdienen und mir ein dickes Auto kaufen und ordentlich für meine Familie sorgen und mit dem Geld, was ich als Erzieher verdiene, kann ich das nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum wir nicht genügend Männer in diesen Berufen haben. Und das müssen wir ändern, dann wird sich auch das Verhältnis ändern. Und bis dahin, glaube ich, geht eine Quote völlig ins Leere und in die falsche Richtung. Wir haben massiven Fachkräftemangel. Wir können über jeden Einzelnen froh sein, der in den Erzieherberuf, in den Pflegeberuf oder in andere soziale Berufe geht. Und da müssen wir eigentlich alle suchen. Und das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen sowohl für Männer als auch für Frauen verbessern. Mit vernünftigem kein Schulgeld noch mitbringen, Ausbildungsvergütung bekommen und ordentliche Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung. Das kann ich nicht alleine, aber ich kann mich dafür einsetzen, dass das ein Thema wird. Und dann haben wir nämlich auch quasi Integration durch Normalität, dadurch, dass wir gute Rahmenbedingungen haben. Ja. Und dann kommen die Männer und die Frauen stärker dahin. Und das ist die Aufgabe.
In die Radioübertragung einwerfen möchte ich noch. Ich hörte eben ein Bravo zu genau diesem Exkurs. Jetzt würde ich tatsächlich gerne zu dem Thema kommen, das Sie alle auch schon haben anklingen lassen. Also wir reden über Männlichkeit. Sie haben sich auf die Suche gemacht nach dem, was das für Sie bedeuten kann und soll. Nicht nur für sich privat, sondern schon auch idealistisch als so eine Art Weltverbesserungsprojekt. Das Blöde ist nur, wenn ich jetzt das Wort Männlichkeit höre, so seit etwa 2,5 Jahren, flüstert dann immer so ein Bernd Björn Höcke in meinem Kopf. Wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Und der meint damit genau eine andere Richtung. Absolut. Und führt dann weiter aus. Mannhaft gleich wehrhaft. Da soll es längst gehen. Das ist nicht die Richtung, in die Sie wollen.
Um Gottes Willen, das Problem ist einfach Folgendes, dass es bestimmte politische Gruppierungen gibt, die bestimmte Themen sofort für sich versuchen zu kapern. Ja, und das müssen wir verhindern. Männlichkeit klingt natürlich immer so nach Krieger, ne? Nach Soldat, nach Stalingrad, was auch immer. Das ist überhaupt nicht Panzerfahren, wie auch immer. Ich glaube, die Frage ist einfach falsch gestellt. Ich bin am Ende meines Buches nach dieser ganzen Beschäftigung mit Männlichkeit zu dem Ergebnis gekommen, es ist nicht so wichtig, ob ich Mann oder Frau bin am Ende oder das dritte Geschlecht, siehe Bundesverfassungsgericht. Wenn ich ein guter Mensch bin, bin ich auch immer ein guter Mann. Ja? Und wenn ich ein schlechter Mensch bin, bin ich nie ein guter Mann. Und wir Mann und Frau, das ist so ein Paar von ganz vielen. Ja? Das ist, wie gesagt, wo kommst du her, Florian? Irgendwo aus dem Baden-Württembergischen.
Ja. Ja?
Also ich glaube, Männer, die aus Friesland und aus Baden-Württemberg kommen, unterscheiden sich wahrscheinlich deutlich mehr als ein Berliner Mann und eine Berliner Frau aus Schöneberg. Ja? Also das heißt, die Unterschiede sind nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern die sind überall. Und einfach diese Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und zu feiern, wunderbar. Aber immer dieses, was ist jetzt Männlichkeit, was ist Weiblichkeit? Ja, ich habe auf dem Cover dieses Buches, ja, habe ich was ganz Verwegenes gemacht. Genau in diesem Studio, in dem wir hier sitzen. Das ist diese graue Wand, ja, habe ich auf Anraten des wunderbaren Fotografen Anatol Kotte diesen roten, wie sagt man, Hackenschuh oder ist Pömp, ist das die Einzahl? Egal, angezogen. Wie unfassbar häufig ich nur darauf angesprochen werde. Natürlich war es auch ein Marketing-Gag, aber ich denke mir immer, ey, leck mich doch am Arsch. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Parteivorsitzenden, der in Netzstrümpfen, Stöckelschuhen und mit einem Hasenkostüm meinetwegen in den Bundestag kommt, aber das Grundgesetz wertschätzt. Ja? Und da kann noch einer im Janker und mit einer Hundekrawatte ankommen und super männlich und traditionell einsitzen und unsere Werte und Regeln mit Füßen treten. Darum geht's doch. Ja? Alle die dürfen mitmachen, die sich an unsere Regeln halten und die anderen, und da sind wir wieder bei Höcke, ja, ich meine, hey, abschieben.
Und wohin? Wer will die haben?
Ja, das ist Sachsen. Das ist eine Lösung, da arbeiten wir noch dran.
Sachsen. Okay, ich würde dennoch noch die Frage gerne in die Runde geben. Also erleben wir hier, alle sind wir hier, die wir hier sitzen und die ihr hier zuschaut, total progressiv und haben das Lichtschwert und sind auf der Seite der Guten und so. Das ist ja auch alles gut und schön, aber die Phänomene, über die wir gerade sprechen, sind die eine Minorität und wir können die abschieben oder ignorieren oder irgendwie integrieren, indem wir alle weiterhin so gut und nett und freundlich zu allen Mitwesen sind? Oder erleben wir hier nicht gerade einen handfesten Backlash? Wer möchte?
Ich glaube, die wachsen sich teilweise aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Generationen nach uns, die vielen Generationen nach uns, jetzt schon anders damit umgehen. Das erleben wir auch bei jüngeren Leuten. Das haben wir, steht in deinem Buch ja auch ein bisschen drin. Die sind tatsächlich irgendwie durchlässige, fluider, was die Gendergrenzen betrifft, schon in großen Teilen jedenfalls. Es gibt natürlich auch welche, die das nicht sind. Ich möchte in dem Zusammenhang gerne nochmal auf diese Chemnitz-Nummer zurückkommen, den wir ja gerade auch schon so ein bisschen hatten, und auf dieses bekannte Video, was da von der angeblichen Hetzjagd, wo man dann die Frau sagt, das Hase-Video, genau, wo die Frau dann sagt, Hase, du bleibst hier. Das habe ich gerade einen interessanten Text dazu gelesen, der einfach stimmt. Ja, dieses Hase, du bleibst hier, ist ja ein Korrektiv dieser Frau, die ihren eigenen Mann quasi aus dieser Geschichte da raushalten möchte, weil sie keinen Bock auf Gewalt hat, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat der Mann auch schon zu viel getan, vielleicht sagt sie, Hase, jetzt haust du dem, aber das wissen wir ja nicht so. Aber auf jeden Fall ist das interessant, also da, wo Frauen sind, und ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind jünger, glaube ich, also es sind eher jüngere Generationen, glaube ich, es kann nur funktionieren, funktionieren, wenn immer Frauen und Männer auch wirklich gemeinsam überall sind. Und wenn Frauen und wenn die Frauen dann vielleicht in bestimmten Generationen noch im Ganzen friedfertiger sind, wenn sie dann gut und positiv einwirken auf die Männer, die vielleicht in gewissen Generationen noch irgendwie ihre Aggression nicht im Griff haben. Das kann nur gut sein, wenn man das zusammentut und wenn man das möglichst die ganze Zeit irgendwie sich gegenseitig da korrigiert und sich ja da an einem Strang zieht. Und das, ja, das ist glaube ich, das, was die Zukunft, also wie Hajo das auch schon so pazifistisch gesagt hat, die Zukunft liegt einfach daran, dass wir das alles gemeinsam meistern, uns dann nicht so separieren und die Unterschiede eher zwischen den Menschen sehen als zwischen den Geschlechtern.
Überraschenderweise will, glaube ich, Florian Schröder dir gerade zustimmen, ja, statt widersprechen.
Wir sind auch jetzt schon ganz angefreundet.
Absolut, ja. Ich teile das. Also ich glaube, am Ende muss man sagen, der Mann ist von der Frau abhängiger als umgekehrt. Also das hat schon Emil Durkheim vor 100 Jahren in seinem wunderbaren Buch Der Selbstmord beschrieben, wo er untersucht hat, was passiert, wenn ein Partner stirbt, also wenn die Frau stirbt, geht es den Männern danach bedeutend schlechter, als wenn der Mann zuerst stirbt und
in
die Frauen überleben.
Aber, ja. Ne? Also die das aber nicht gelernt hat, alleine klar zu kommen.
Das zeigt ja bei dem Hasi-Video bis heute. Ne? Also die Frau hat eine den Mann integrierende Funktion. Ne? Sie sagt dann, Hasi, pass auf, nicht zu weit, nicht weglaufen, nicht wehtun dem anderen, das könnte Probleme mit dem Gesetz geben. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass am Ende viele Männer auch durch Frauen auf dem geraden Weg gehalten werden, egal wie emanzipiert sie sind.
Amen, oh Lord, könnte ich noch anfügen, aber ja, ich möchte trotzdem noch mal spalten und gucken, ob wir hier diese Versöhnung sprengen können. Mitte August hat das Kabinett beschlossen, dass das Bundesverfassungsgericht durchaus recht hat und wir ein neues Gesetz brauchen, um unsere Geschlechter zu definieren. Und wir werden künftig, wir haben es mehrfach schon gehört, neben männlich und weiblich auch divers haben. Jetzt könnte ich mir vorstellen, nicht jeder Bernd Höcke hat eben so ein Hasi neben sich, das ihm sagt, oh, nun lass mal gut sein und so. Dass, sagen wir, diese Bernd Höckes oder die Männer mit den Hundekrawatten und so weiter sich denken oder sich nicht denken, oh, das ist ja total toll mit der Vielfalt, die ich hier erlebe, sondern sich denken, das ist ein mordsmäßiges Durcheinander. Und ich glaube, es sind vielleicht nicht nur diese zwei beiden, sondern möglicherweise auch Menschen, die nicht Parteigänger der AfD sind, die denken, wisst ihr was, ist mir irgendwie zu viel, ich bin hier raus. Also wie kriegt man das in ein gesamtgesellschaftliches Gespräch rein?
Na, indem man auch sagt, es gibt auch andere Menschen, die für ihre Art zu leben kämpfen und die gerne frei und unbescholten auch selbst entscheiden wollen und in einem Land leben wollen, das das respektiert, wen sie lieben. Und ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir das ermöglichen. Und es gibt nun mal Menschen, die haben eine andere geschlechtliche Identität. Die sind nicht klar weiblich orientiert, männlich orientiert, homosexuell oder wie auch immer. Es gibt eben noch andere Dinge, was das Geschlecht angeht. Und ich finde, dem müssen wir entsprechen, weil das sind ziemlich viele Menschen.
Das finde ich auch, aber es gibt eine Gesellschaft, und das sind vielleicht nicht wenige, die empfinden das als Angriff, das ist auch auf ihre ganz klar strukturierte Lebensweise.
Ja, das, ich sag mal so, dieses Leben ist nun mal vielfältig und ich finde, was Hajo Schumacher gesagt hat, das Entscheidende ist doch, ob jemand sich an die Grundregeln, die uns alle zusammenhalten, die auch in unserem Grundgesetz geschrieben sind, hält. Und das kann man auch auf Neuköllnisch sagen, ja, deine Freiheit, deinen Arm zu schwingen, endet da, wo meine Nase beginnt. Und bis dahin soll aber schon die Freiheit dafür da sein, dass Menschen so leben können, wie sie es für richtig halten. Und das ist die Aufgabe aus meiner Sicht des Staates, das zu gewährleisten. Sicherheit und aber auch die Freiheit. Und das geht genauso wie bei den Fragen, wie viele unterschiedliche Nationalitäten können eigentlich hier friedlich zusammenleben, wie für die Frage, welche geschlechtlichen Orientierungen haben ihren Platz in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das möglichst so ist, dass viele ihre persönliche Freiheit auch leben können, ohne dabei jemand anderen zu verletzen oder zu beeinträchtigen. Das geht nur mit gemeinsamen Regeln, die wir haben, die müssen wir durchsetzen. Aber ansonsten bin ich dafür, dass wir für ein tolerantes und freies und demokratisches Land eintreten. Und dass das nicht bei allen selbstverständlich ist, das haben wir heute wieder in der Bundestagsdebatte gerade frisch gesehen. Und deshalb ist mir das ein großes Anliegen, dass wir dafür alle, die das im Herzen tragen, wirklich auch dafür streiten und dass die Demokraten gerade in diesen Zeiten zusammenstehen und auch sagen, Chemnitz ist nicht nur das, was die letzten Tage prägte, sondern ganz, ganz viele Leute, die auch für eine andere Stadt auch dort stehen. Und das ist unsere Aufgabe, da Solidarität zu zeigen und diesen Leuten auch den Rücken zu stärken.
Und die Jenny hebt genau die Hand, aber ich muss sagen, nein, denn hinter mir steht der Redakteur und der schüttelt mit dem Kopf, aber eine Frage habe ich noch. Und zwar geht die natürlich an den Autor, an Hajo Schumacher. Ich habe natürlich ein bisschen rumgeguckt online und zwei Auseinandersetzungen gefunden mit ihrem Buch, die ich total spannend finde. Mhm. Zum einen fand ich so ein, ich würde mal in meinen Worten sagen, Maskulinisten oder Männerrechtler, auch vermeintlicher Pickup-Artist, der findet, die Evolution hat das schon alles irgendwie ganz dufte eingerichtet. Es gibt zwei klar unterscheidbare Geschlechter, pfuscht da nicht rein. Das lassen wir, wie es ist. Und er benutzt ihr Buch, um seine Haltung zu stärken. Alle feministischen Ansinnen sind totaler Mist. Und der Schlusssatz lautet, leider haben sich die Feministen, finde ich auch cool, dann in der männlichen Form, leider haben sich die Feministen davon verabschiedet, zu den Guten zu gehören. Dann gibt es einen Genderforscher, der nimmt auseinander, dass sie seiner Ansicht nach ein Tässchen Männertränen sich abzapfen. Mhm. Und die von Ihnen beschriebene Unsicherheit ist eben just another Abwehrstrategie. Das ist das Zitat. Von wem fühlen Sie sich besser missverstanden?
Frau Giffey hat dazu alles Wesentliche gesagt. Solange sich die beiden Herren in diesem Fall wohl an die Regeln unseres Miteinanders halten, dürfen sie ihre Meinung haben. Das Schönste ist, es hat mich ein feministischer Forscher dafür verdammt, dass ein Buch über Männer nur ein Drittel Frauen zitiert und zwei Drittel Männer in einem Männerbuch. Komisch. In einem Frauenbuch hätte man vielleicht zwei Drittel Frauen zitiert
das
und nur ein
genau
Drittel
der,
Männer.
Eine von
ja, ist ja auch okay. Nein, aber ich... Er soll glücklich werden mit seiner Meinung. Ich würde wahnsinnig gerne mit ihm eine Tasse Bier trinken oder zwei. Und ich bin mir sicher, dass wir uns, also an so einem Lagerfeuer kommt man ja ganz schnell dann auch spätestens nach Mitternacht auf einen gemeinsamen Zweig. Und das ist eine Einladung.
Auch eine an Sie. Besten Dank, Hajo Schumacher, Franziska Giffey, Jenny Zülker und Florian Schröder. Ich habe Ihnen eine Diskussion gesprochen, jetzt war es am Ende doch eher so ein Speed-Dating. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Aber besten Dank fürs Gespräch, besten Dank auch fürs Zuhören hier. Hajo Schumachers Buch heißt Männerspagat, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. Erschienen bei Eichborn, kostet 20 Euro. Der Autor, ich hoffe, Sie haben es gemerkt, erhebt hier nicht den Anspruch eines Ratgeber-Onkels. So werden Sie ein neuer Mann in zwei Tagen. Er macht sich ziemlich angreifbar und zeigt Ihnen, wo es lang gehen könnte und wo es dann vielleicht auch mal wehtun könnte. Die Take-Home-Message, die ich Ihnen mitgeben möchte für uns alle, die steht auf Seite 239. Sex, guter Sex ist weniger Problem als Lösung. Dann wissen Sie, was Sie mit dem Rest des Abends machen könnten. Und damit könnte ich Sie verabschieden. Besten Dank auch an die Galerie, dass wir hier sein durften, dass wir trinken durften und sprechen durften. Besten Dank fürs Herkommen, fürs Mitdiskutieren, fürs Singen und fürs Zuhören. Besten Dank allerseits. Schönen Abend.
Dankeschön.
Voilà.
Radio 1 mit Katja Weber.